Wir haben im Vorfeld noch überlegt, ob wir heute so eine kleine Almandacht machen. Und dann ist doch so die Entscheidung getroffen worden, nein, wir machen im Römerbrief weiter. Und da sind wir momentan im siebten Kapitel. Da waren die letzten zwei Sonntage, da ist es um das Gesetz Gottes gegangen. Und heute geht es um die Sünde, um das Wesen, um die Natur der Sünde. Und beim Raufgehen haben wir noch so gescherzt und gesagt, ja, auf der Alm, da gibt es keine Sünde. Aber dem ist halt nicht so. Und darum schauen wir uns jetzt heute ein bisschen die Sünde an und eben das Wesen der Sünde. Wenn man so eine Umfrage macht, was in einer Beziehung wichtig ist, und solche Umfragen hat es ja schon gegeben, da kommen eigentlich immer die gleichen Schlagwörter. Liebe, Vertrauen, Treue, dass man in guten und schlechten Zeiten zusammenhält, Loyalität und solche Dinge halt. Und wenn man dann aber schaut, wie viele Beziehungen in die Brüche gehen und warum diese Beziehungen in die Brüche gehen, kommt man drauf, ja, das sind eigentlich genau diese Punkte, dass man sich eben nicht treu ist, dass man sich nicht aufeinander verlassen kann, dass man nicht loyal ist, dass man nicht zusammenhält, auch in schwierigen Zeiten. Und da merkt man, dass irgendwie passt das nicht. Genau die Sachen, wo wir genau wissen, das ist wichtig, genau die Sachen, da versagen wir dann. Da gelingt es dann nicht. Und wir leben da so in einer Doppelmoral. Einerseits wissen wir genau, was richtig ist, und auf der anderen Seite machen wir das aber dann nicht. Und es gibt so viele Experten, die genau wissen, wann, wie, was, wer besser machen sollte. Sei es jetzt in der Politik oder beim Fußballspiel. Der Trainer tut, der weiß ja nichts. Die Zuschauer wissen das alles immer besser. Oder beim Gesundheitswesen oder beim Klima. Egal wo. Alle wissen immer alles besser. Und witzigerweise macht aber dann keiner was besser. Also das ist so eine Doppelmoral und eine Scheinheiligkeit unter uns Menschen. Und es gibt so diese drei großen Bereiche, wo Menschen einfach immer wieder versagen. Das ist Geld, Macht und Sex. Alle wissen, wie eine Beziehung funktionieren kann, und trotzdem funktioniert es dann nicht. Alle sind dafür, dass Geld gerecht verteilt wird, dass alle was haben, und trotzdem schaut dann jeder wieder, dass er am meisten Geld hat und schaut auf sein eigenes Geld. Alle wollen, dass Macht nicht missbraucht wird. Aber sobald dann einer der Macht ist, wird Macht missbraucht. Und es ist völlig egal, wer jetzt die Macht hat. Macht wird missbraucht. Und da kommt der große Aufschrei, wenn wieder irgendein Skandal ist. Ja, wie kann man nur und wie kann das nur passieren? Und in Wirklichkeit ist das was ganz Normales unter uns Menschen. Und die Bibel sagt uns auch, woran das liegt. Und was Paulus hier im siebten Kapitel über Sünde schreibt, ist recht aufschlussreich. Also wir haben diesen hohen moralischen Anspruch, wir wissen genau, wie es sein sollte und wie wir es uns erwarten. Und trotzdem versagen wir dann immer wieder. Und das kann man sich schönreden, wie man will, aber wir wissen ja, dass es so ist. Und Paulus schreibt hier dann ab Vers 14, eben woran es liegt. Das ist eben die Sünde in uns und es ist dieser Eigensinn. Und ich habe heute so vier Punkte, ich habe heute kein PowerPoint. Aber man kann ein bisschen in die Wolken schauen, aber PowerPoint haben wir halt keine. Und jetzt habe ich versucht, diese Punkte zumindest so ein bisschen einprägsamer zu machen. Und ich werde es ein paar Mal wiederholen, dass man vielleicht doch das eine oder andere sich merkt. Und der erste Punkt ist eben dieser Eigensinn. Und er schreibt in Vers 14: Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist oder geistlich ist. Ich dagegen, ich bin fleischlich oder vom Eigensinn erfüllt. Und werde von der Sünde beherrscht. Also da sehen wir diese Diskrepanz. Einerseits, wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was Moral ist, alles geistlich und schön. Auf der anderen Seite, ich bin fleischlich, ich bin eigensinnig und ich bin von der Sünde beherrscht. Und diese Diskrepanz, diese Sünde in uns, das ist einfach so tief in unserer DNA drinnen. Und das hat er ja vorher schon erklärt, dass das eben von der Erbsünde herkommt, von Adam und Eva her noch. Und das ist eben so ein Dilemma in uns. Und da schreibt er dann weiter: Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Also es liegt nicht unbedingt immer daran, dass Menschen immer nur Böses tun wollen. Wollen wir ja oft gar nicht. Oft wollen wir uns ja moralisch richtig verhalten. Wir wissen auch, wie man sich moralisch richtig verhält. Aber dann irgendwie verhalten wir uns doch wieder falsch. Und da ist eine gewisse Selbsterkenntnis wichtig. Und wir wissen ja, Selbsterkenntnis ist so der erste Schritt zur Besserung. Und da schreibt er weiter, es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es einfach nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Und wir müssen eben irgendwie diesen Schritt schaffen vom Eigensinn, es dreht sich also um mich, die anderen sollten halt irgendwann was besser machen, zu dieser Eigensicht. Ich weiß, bei mir selber passt einiges nicht. Ich muss nicht immer über die anderen schimpfen. Eigensicht, der zweite Punkt. Und da schreibt er, wenn ich aber nicht das tue, was ich gar nicht tun will, stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Also das Gesetz ist gut und das Gesetz, das Wort Gottes, ist so eine Art Spiegel. Und was macht der Spiegel? Der zeigt uns genau das, was halt vorm Spiegel ist. Wenn ich davor aufstehe und da so ganz damisch ins Bad reinwackel und so mit einem Auge so in den Spiegel reinschaue, denke ich mir, ey, schon so spät. Da ist kein Filter, keine Verschönerung. Man sieht einfach das, was halt ist. Und das ist halt oft erschreckend. Und wenn man dann einmal so reinschaut in den Spiegel, merkt, okay, es sind nicht nur immer die anderen, es liegt vieles an mir. Wenn man dieses Problem erkannt hat, was macht man dann? Und man schaut, ob man nicht irgendwann einen anderen einen Schuldigen findet. Also Schuld abschieben, das ist immer gut. Ich habe halt eine schlechte Kindheit gehabt, ich bin irgendwie von anderen verleitet worden und ich bin so in der Gruppe, da bin ich halt mit reingerutscht oder die haben mich gezwungen und ich bin halt getrieben worden und bla bla bla. Ausrede, verlass mich nicht, irgendwer wird schon schuld sein, aber ich kann ja eigentlich gar nichts dafür, dass ich mich so blöd verhalte. Und das Witzige ist ja, Paulus macht hier, wenn wir da weiterlesen, scheinbar genau das Gleiche. Er schreibt dann, dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Denn in meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in einem Inneren im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Also man könnte jetzt so rauslesen, okay, ich kann ja gar nichts dafür, ich bin gar nicht schuld, das ist halt die Sünde in mir, da ist der Adam dran schuld, das ist halt so jetzt in meiner DNA drinnen und ich kann ja gar nichts machen. Und da ist es dann wichtig, dass man jetzt so einen dritten Schritt macht, also vom Eigensinn weg, was ich immer alles nur mitrate und die anderen sind schuld, zur Eigensicht, okay, ich habe selbst Dreck am Stecken und es passt einiges bei mir nicht, ich verhalte mich auch nicht so, wie ich eigentlich wisst, dass ich mich verhalten soll, hin zur Eigenverantwortung. Ich kann nicht einfach alles abschieben, Adam ist schuld, der ist eh schon lange nicht mehr da und dem kann ich leicht die Schuld geben, oder sonst ist irgendwer schuld. Nein, ich bin verantwortlich für das, was ich mache, was ich sage. Und die Sünde in uns ist halt so eine treibende Kraft, man kann es vergleichen mit einem Motor von einem Auto. Das treibt uns einfach an. Wenn man mit dem Auto fährt, weiß man, okay, der Motor ist da, aber ich kann das schon sehr wohl beeinflussen, ob ich das ständig am Gas steige und Vollgas gebe oder ob ich vielleicht einmal auf die Bremsen steige, vielleicht einmal einen Gang zurückschalte. Also das kann ich sehr wohl beeinflussen. Ich kann eine Sache nicht machen, ich kann den Motor, die Sünde in mir nicht ausbauen. Das wird mir nicht gelingen. Aber ich kann sehr wohl beeinflussen, wie weit ich diesen Motor ausnutze oder ob ich nicht auch mal ein bisschen bremse. Und es gibt einen Professor der Psychologie, Philipp Zimbardo, der hat sich einmal dazu eine Studie gemacht und damit beschäftigt, warum scheinbar normale, gutbürgerliche Menschen wirklich schlimme Dinge machen. Er hat die Frage ihm gestellt, was macht Menschen böse? Und er hat es dann in einem Buch zusammengefasst mit dem Titel Der Luzifer-Effekt, die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Und er kommt dann zu diesem Schluss, dass alle Menschen ohne Ausnahme unter bestimmten Umständen zu allen möglichen grauslichen Taten fähig sind. Und er fragt einem, was bringt gute Menschen dazu, Böses zu tun? Wie können normale Menschen dazu verleitet werden, unmoralisch zu handeln? Wo liegt die Grenze zwischen Gut und Böse? Und wer läuft Gefahr, sie zu überschreiten? Und er schreibt eben dann von situativen Kräften und Gruppendynamik auch, wo Menschen dann reinkommen und die dann oft normale Menschen zu wirklichen Ungeheuern werden lässt. Man muss einfach nur den richtigen Knopf drücken, dann ist wirklich auch jeder Mensch zu wirklich bösen Dingen fähig. Und das wollen wir nicht wahrhaben. Und deshalb haben wir da so einen Schutzmechanismus, dass wir halt so eine Illusion von uns selbst irgendwie aufbauen, dass wir ja gar nicht so schlecht sind. Und er schreibt da, die meisten Menschen kennen sich selbst nur im Rahmen ihrer begrenzten Erfahrungen, in vertrauten Lebenslagen, die Regeln, Gesetzen und Richtlinien und eingeschränkten Zwängen unterliegen. Also wir haben so unser Lebensumfeld und innerhalb von der Kuppel in unserem Leben wissen wir auch, wie wir uns zu verhalten haben und das läuft normalerweise auch ganz gut. Und diese Regeln und Grenzen und unser Lebensumfeld, eben, das drosselt auch in gewisser Weise unseren sündigen Motor in uns, dass wir nicht komplett auszucken und wirklich schlimme Sachen machen. Also es gibt Regeln und Gesetze, damit wir uns nicht komplett daneben verhalten. Ich weiß zum Beispiel, wenn mich einer nervt, ich darf ihn nicht umbringen. Ist auch ein gewisser Eigenschutz, denn wenn ich das tue, weiß ich, dann komme ich ins Gefängnis und das wäre irgendwie blöd und das will ich eigentlich gar nicht. Und von dem her schützen uns diese Gesetze. Aber wenn wir jetzt Verbotenes tun dürften, ohne dass das irgendwelche negativen Auswirkungen für uns selber bedeuten würde, dann würde vieles anders ausschauen. Stellen wir uns vor, Geschäfte würden am Abend nicht mehr zusperren, sondern einfach darauf vertrauen, ich würde schon keiner was stellen. Ja, genau. Mir ist eingefallen, ich war schon länger her irgendwo mal was einkaufen, irgendeine Kleinigkeit, war nur ein paar Euro. Und da habe ich gesehen, in der Schachtel ist gar nichts drin. Da bin ich zur Kasse hingegangen und der hat mir dann das Ding eben gegeben. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, stellt das wirklich wert, dass da solche Sicherheitsmaßnahmen haben? Dann hat sie gesagt, ich glaube gar nicht, was die Leute alles stellen. Also es wird wirklich kunterbunt alles gestohlen. Das können wir uns vorstellen, Geschäfte ohne Schlösser, das ist lieber schon. Und im Wilden Westen wissen wir, wenn da einer einen anderen beleidigt hat, was hat man gemacht? Man ist auf die Straßen rausgegangen, hat sich duelliert, der Schnellere hat gelebt und der andere war tot. Das war Tagesordnung, das war ganz normal. Und wenn man so die Nachrichten von Amerika ein bisschen verfolgt, kommt man drauf, der Wilde Westen hat eigentlich Amerika gar nicht wirklich verlassen. Also diese Mentalität ist noch immer drinnen und jeder läuft mit seiner Waffe durch die Gegend. Und wenn man jetzt eben diese Gesetze und Regeln, die so einen gewissen Schutzmantel hat, wenn man das einfach wegmachen würde, es wäre wurscht, was jeder macht. Ich glaube, dann würde die Weltbevölkerung rasant sinken. Dann würden sie wieder wirklich wieder wie im Wilden Westen einfach Leute gegenseitig abschießen, weil es ist eh wurscht. Und wenn man also ein bisschen zurückdenkt, so die Geschichtsbücher aufschlagt, nicht? Man redet jetzt immer so leicht, ja, die Nazis damals, die bösen Nazis, was da alle gemacht haben. Aber es waren ja nicht immer nur einfach die Nazis, es waren oft wirklich ganz normale Leute. Wenn man denkt, so die Reichskristallnacht, wo normale Bürger den Juden die Scheiben eingeschlagen und die rausgezahlt haben, verprügelt haben. Das waren nicht irgendwie so der Hitler und die Nazis, das waren die normalen Leute. Also man muss wirklich nur den richtigen Knopf drücken, dann sind normale Leute wirklich zu wirklich schlimmen Dingen fähig. Und Friedrich Dürrenmatt wird, nehme ich an, vielen bekannt sein, ein Autor. Und da gibt es ja auch so, so kleine gelbe Büchlein, das ist so die Pflichtliteratur in den Schulen immer. Und der hat einen Roman geschrieben, Der Besuch der alten Dame. Kennt das wer? Ja, ist glaube ich recht bekannt. Gibt sogar auf YouTube, habe ich gesehen, so einen Schwarz-Weiß-Film dazu und einer spielt das sogar mit Playmobil noch, so eine kleine Zusammenfassung. Ist auch recht witzig zum Schauen. Und in der Geschichte, da geht es eben um eine alte Dame, die in ihr Heimatdorf zurückkommt, wo sie aufgewachsen ist. Sie ist inzwischen stinkreich und das Dorf ist komplett verarmt. Also die sind wirklich komplett bankrott. Und alle erhoffen sich jetzt, wenn der jetzt kommt und das so reicht, na, vielleicht kann die da was regeln und kann ein bisschen was investieren. Und dann schleimen sie sich halt alle extrem bei ihr ein, vom Anfang vom Bürgermeister bis alle halt. Und sie hoffen halt, dass sie da halt irgendwas am Zustand von dem Ort ändern kann. Und dann gibt es halt eine große Versammlung. Und dann sagt sie halt wirklich, ja, sie möchte 1 Milliarde investieren in diesen Ort. Und 1 Milliarde heute ist gar nicht mehr so viel, aber damals war das wirklich unvorstellbar viel. Und sie hat gesagt, ja, 500 Millionen gibt sie der Gemeinde und 500 Millionen wird aufgeteilt auf alle Familien. Und alle sind schon voll beim Jubeln und endlich wieder Aufschwung und super. Und dann sagt sie, aber sie hat eine Bedingung. Der Alfred, das war damals ihre Jugendliebe und der hat damals wirklich ein schlimmes Verbrechen begangen an ihr, für das er nie zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und sie möchte jetzt endlich Gerechtigkeit haben. Das heißt, wenn sie diesen Alfred töten, dann kriegen sie diese Milliarde. Und alle natürlich, keine Chance, nein. Was bützt sie eigentlich ein, dass sie sowas überhaupt verlangt? Sowas, das geht ja überhaupt nicht. Und da stellen sie alle kollektiv hinter Alfred an, du gehörst zu uns, wirklich nicht. Und im Laufe der Geschichte ändert sich halt dann so ein bisschen die Einstellung der Leute. Und im Endeffekt bringen sie wirklich alle gemeinsam um. Und dann haben sie natürlich auch wieder eine schöne Ausrede. Sie machen das ja gar nicht wegen Geld, sondern wegen der Gerechtigkeit. Er ist damals nicht bestraft worden, also hat er das wirklich verdient. Also man kann sich dann im Endeffekt da wieder alles schön reden. Aber man muss eben nur den bestimmten Knopf drücken, dann wird aus normalen Menschen etwas wirklich Unmenschliches. Und das ist auch wichtig, die Ursache ist nicht, dass jemand den Knopf gedrückt hat, sondern die Ursache des Bösen ist schon immer in uns drinnen. Ich habe da so eine Zitrone mitgenommen. Wenn man so eine Zitrone anschaut, ja, ist halt eine Zitrone. Wenn man es dann aber auspresst und den Soft trinkt, dann merkt man, boah, der ist sauer. Der Soft ist aber nicht sauer geworden, weil ich die Zitrone ausgepresst habe, sondern der saure Soft war schon immer da drinnen. Dann merke ich halt nichts davon, wenn ich es so anschaue. Erst wenn man es auspresst und der Soft rauskommt, dann merkt man, was schon immer in der Zitrone drinnen war. Und bei uns ist es halt oft so, solange wir in unserem Rahmen sind, solange alles passt, solange eben diese Zitronenschale um uns herum ist, passt eh alles. Und dann kommt jemand und drückt und drückt und drückt und dann kommt auf einmal dieser saure Saft raus, wo dann alle schockiert sind, wie hat der sowas machen können. Ja, es war schon immer in uns drinnen. Und auch wenn man so in unserem Rahmen und so an unsere Regeln des Zusammenlebens und so halten, und die Gesetze mehr oder weniger befolgen, so gibt's, kommt man vor, oft so eine oberste Regel, die scheinbar über allen anderen Gesetzen drüber steht und die lautet, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Du kannst alles machen, aber lass dich nicht erwischen. Also das ist so menschlich gesehen so unsere oberste Regel. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Anfangsfrage, ja, bin ich denn schuld, wenn das so in mir drinnen ist? Dann kann ich ja eh nichts dafür, dann kann ich ja quasi den schwarzen Peter abgeben. Paulus wird dazu sagen, das sei ferne. Und er hat ja vorher schon ausführlich erklärt, dass wir alle schuldig sind. In Kapitel 3, alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Kapitel 5, oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Also ich kann nicht sagen, ja, wenn ich irgendwas Falsches mache, wenn ich Verbrechen begehe, ich kann nichts dafür. Da ist der Adam schuld, das ist halt mein DNA, kann man nichts machen. Damit komme ich weder vor einem menschlichen Gericht durch und schon gar nicht vor einem himmlischen Gericht. Und Paulus sagt in diesem Abschnitt eben auch, in keinster Weise, dass wir unschuldig sind. Er zeigt vielmehr auf, wo die Ursache von dem Problem ist. Und die Ursache liegt eben in uns, die Sünde in uns. Aber unschuldig sind wir wegen dem noch lange nicht. Und wenn wir so beim Beispiel Motor bleiben, wenn ich mit meinem Auto einen Unfall baue, weil die Bremsen kaputt sind, kann ich nachher nicht sagen, ja, ich kann nichts dafür, Bremsen sind hin. Ich hätte bremsen wollen, aber geht halt nicht. Es kann schon sein, dass ich nicht daran schuld bin, dass die Bremsen hin sind, aber ich bin daran schuld, dass ich die Bremsen nicht reparieren lasse. Und deshalb bin ich nicht unschuldig dran. Und wenn die Ursache für ein verkorkstes Leben die Sünde in mir ist, dann weiß ich auch, wo ich hingehen muss, weil sonst die Bibel genau sagt, mit einem kaputten Auto gehe ich in die Werkstatt, mit einem kaputten Leben gehe ich zu Jesus. Also es geht in diesem Abschnitt nicht darum, dass man jetzt die Schuld abgeben kann, es ist eine andere Schuld, aber nicht ich, sondern es geht darum, dass man die Lösung abgeben kann. Eben mit einem kaputten Auto muss ich in die Werkstatt und wenn es in mein Leben nicht passt, dann muss ich damit zu Jesus. Und darum machen wir jetzt noch einen vierten Schritt vom Eigensinn. Es geht alles nur um mich und die anderen sind schuld. Zur Eigensicht, na, es passt bei mir selbst einiges nicht. Zur Eigenverantwortung, ich bin damit dafür verantwortlich, was ich mein Leben mache. Aber die Sünde in mir veranlasst mich oft dazu und das ist einfach das Dilemma, ein gordischer Knoten, den ich nicht lösen kann. Einerseits bin ich verantwortlich, auf der anderen Seite kann ich oft gar nicht anders. Und deshalb müssen wir den vierten Schritt tun, zum Eigentum. Und da schreibt er in Vers 24, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreien kann, der diesen gordischen Knoten auflösen kann, dass ich verantwortlich bin, aber gar nicht anders kann. Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Und dann schreibt er weiter im 8. Kapitel, da geht es dann nächste Woche weiter. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind, oder wörtlich die in Christus Jesus sind. Also ich muss sein Eigentum werden. Das ist die einzige Lösung, wie man dieses Dilemma, diesen Konflikt lösen kann. Und da schreibt er dann weiter in Vers 3, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur, unserer sündigen Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Und genau das ist eben die Lösung. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und im Johannes Kapitel 8 sagt Jesus selbst, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Die Sünde in der Welt und in uns ist einfach eine zerstörerische Macht, ein Motor, der uns einfach antreibt. Und wir können diesen Motor drosseln, aber wir können ihn nicht ausbauen. Was wir tun können, ist mal diese vier Schritte, dass wir vom Eigensinn wegkommen zur Eigensicht. Und das ist oft schmerzhaft, wenn man sich selbst so anschaut und eben Sachen sichtbar nicht in Ordnung sind. Zur Eigenverantwortung. Ich bin verantwortlich für das, was ich mache. Und zum Eigentum, dass ich das an ihn abgeben kann. Nicht mehr ich, sondern er. Nicht ich muss versuchen, irgendwie meine Fehler zu verduschen, zu verstecken, irgendwie das selbst auszubügeln. Nein, er hat das alles am Kreuz gemacht. Und diese Eigentumsübergabe befreit dann halt auch. Ich muss nicht immer versuchen, mich in ein besseres Licht zu rücken, so tun, als ob eh alles in Ordnung wäre. Und es befreit von diesem Zwang, andere irgendwie beeindrucken zu wollen oder mich selbst beeindrucken zu wollen oder vielleicht sogar Gott beeindrucken zu wollen. Nein, brauche ich nicht. Er weiß eh, wie ich bin. Ja, ich habe Dreck am Stecken und ja, Jesus hat diese Suppe für mich ausgelöffelt. Und damit ist alles gut. Und damit kann man auch alles gut sein lassen. Amen.